Tötet Hass im Netz. Hass und Hetze sind Alltag in den sozialen Medien. Mühelos schaffen sie es in die reale Welt und sind da mitunter tödlich. Facebook, Twitter und Co. sind brandgefährlich, sagt die Journalistin und Autorin von Die Shitstorm-Republik, Nicole Diekmann. Wie entsteht Hass im Netz und welche Wirkung hat das auf unsere Gesellschaft? Was macht die sozialen Medien so unsozial? Und was können wir dagegen tun? Im Studio ist Miriam Meinhardt. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Frau Diekmann, wie viele Hassbotschaften im Netz, jetzt egal mal gegenüber wem, haben Sie heute schon gelesen?
Ich zähle das nicht mehr. Ich habe, glaube ich, so eine Funktion mittlerweile, man könnte fast sagen evolutionär in meinem Gehirn, dass ich das relativ schnell innerlich wegswitche. Aber ein paar werden es schon gewesen sein.
Der Fall der österreichischen Corona-Impfärztin Lisa Maria Kellermeier, der hat das Thema Hass im Netz ja gerade wieder, ich sag mal, besonders sichtbar gemacht. Sie hat sich das Leben genommen, offenbar auch, weil sie dem Druck und dem, was da im Netz sich zusammengebraut hat, offenbar nicht mehr standhalten konnte. Ein anderer Fall ist der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Dort wurde der rechtsextreme Stefan Ernst durch Hass und Hetze in den sozialen Medien offenbar ermutigt. Inwieweit wird der Hass im Netz und damit auch bei uns in der Gesellschaft irgendwie mehr?
Es gibt kaum wirklich Gegenwehr, beziehungsweise die Strafverfolgungsbehörden sind ohnehin schon völlig überlastet und sind außerdem auch nicht so geschult, wie sie es sein müssten. Das heißt, das Internet, die sozialen Medien sind, das sagen auch tatsächlich führende Staatsanwälte, die sich auf dieses Thema Hass im Netz spezialisiert haben, weitestgehend ein rechtsfreier Raum. Es ist wirklich immer noch erschreckend, bestürzend einfach zu drohen, zu hetzen, zu beleidigen unter Klarnamen. Die Hemmschwelle sinkt da nämlich, ohne dafür belangt zu werden. Schlicht und einfach, weil die einen es nicht verstehen, die anderen nicht dazu kommen, dem wirklich nachzugehen. Und das kommt noch obendrein und ist ein wichtiger Faktor, die Plattformen, die Betreiber hinter Facebook, hinter Twitter, Instagram auch nicht gewillt sind, in den meisten Fällen mit deutschen Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Und wenn sich das einmal rumgesprochen hat, naja, dann springen halt genügend Leute drauf.
Dann schauen wir uns mal die verschiedenen Aspekte des Ganzen, was Sie jetzt schon gesagt haben, an. Wer sind denn die Hater? Wer sind das? Was sind das für Leute, die da sich im Netz sozusagen präsentieren und Hass und Hetze verbreiten?
Ja, der Hater, das unbekannte Wesen. Da ja so viele nicht belangt werden, ist es relativ schwierig zu sagen, derjenige, der sich da im Netz so äußert, so radikal, vulgär, primitiv, das ist der und der Prototyp. Das ist nicht möglich. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich kriege auch relativ viel ab und musste mal aufgrund einer relativ entschiedenen Richterin persönlich vor Gericht erscheinen und habe da den Mann gesehen, der mich wirklich unflätig beschimpft hatte, und habe am Anfang, als ich vor dem Gerichtssaal auf dem Gang saß, gedacht, das ist der Anwalt. Ja? Und also äußeres Erscheinungsbild, völlig durchschnittlich, total ordentlich und gut angezogen. Und dieser Mann wurde dann hinterher zwar nicht verurteilt, musste aber an eine gemeinnützige Organisation ein Nettoeinkommen zahlen, eines Monats. Und dann stellte sich raus, das waren 4.000 Euro. Also der hatte auch einen anscheinend wirklich guten Job. Das war tatsächlich jemand, würde ich von uns beiden behaupten, den wir auf der Straße als völlig normal, anständig, ein angenehmer Typ.
Das heißt, im Netz benehmen sich Menschen anders als auf der Straße?
Ich würde sagen, es ist für viele Menschen einfacher, sich im Netz daneben zu benehmen. Genau, die wähnen sich in einer Masse. Anonym will ich gar nicht sagen, weil wie gesagt, ich Sachen unter Klarnamen kriege, da klappen sich einem die Zehennägel hoch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber man wähnt sich eben in einer Masse. Die Algorithmen sorgen dafür, dass man beklatscht wird. Das heißt, man wird auch immer mehr. Und in der Masse geht man unter. Die schafft dann quasi wieder die Anonymität. Also es sind sicherlich auch viele Leute dabei, die auch im normalen Leben keine angenehme Gesellschaft darstellen. Um die würde man einen weiten Bogen machen. Aber es sind auch Otto-Normalverbraucher dabei, die einfach mal in Anführungszeichen ein bisschen Dampf ablassen wollen.
Würden Sie sagen, dass sich durch das, was wir im Netz beobachten, also auch schon eine Art von Verrohung, ein anderer Ton, dass wir das auch in der Gesellschaft wahrnehmen, also dass es da sozusagen überspringt?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht passiert. Selbst wenn jemand die sozialen Netzwerke nur passiv nutzt und nur liest, selber nichts postet, das heißt auch nicht angegriffen wird, was man da liest, setzt einen ja unter Stress. Es macht ja was mit einem. Und wenn ich auch nur eine halbe Stunde am Tag einmal mich so durch eine Timeline scrolle und sehe, wie man da miteinander umgeht. Natürlich verschieben sich da bei mir die Maßstäbe. Ich kann Ihnen sagen, wir haben letzte Woche im Büro über einen Shitstorm gesprochen und da sagte eine Kollegin, naja, aber da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Und da haben wir gesagt, siehst du, bei dir hat sich auch schon was verschoben, bei uns allen hat sich schon was verschoben, weil die Maßstäbe natürlich andere sind. Was wir vor 10 Jahren, vor 15 Jahren vielleicht noch mit wirklich entsetzten, großen, runden Augen betrachtet hätten, da sagen wir heute, die wir relativ viel damit zu tun haben, auch nur noch, ja, normal. Aber es darf ja nicht normal werden.
Kann das jeden von uns treffen?
Theoretisch kann das jeden von uns treffen. Ja, es ist so, dass es ein paar Faktoren gibt, die die Wahrscheinlichkeit steigern, Opfer eines Shitstorms zu werden. Wir haben ja wahnsinnig aufgeheizte Zeiten. Das hing an mit den Flüchtlingen, mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2014, 2015. Dann kam Corona, dann kam zwischendurch noch Klima. Das ist ein Thema, das ja die ganze Zeit durch die Gegend wabert, auch durch die politische Debatte wabert. Jetzt ist es Russland-Ukraine. Russland war immer schon sehr heiß umkämpft, auch in den sozialen Netzwerken. Auch nicht nur wegen, aber auch wegen der Trollfabriken, die Wladimir Putin sehr früh als sehr effizientes Machtinstrument und auch Kampfinstrument erkannt hat für sich. Das heißt, sie gehören einer Minderheit an, sie engagieren sich politisch beziehungsweise sie diskutieren politisch mit. Und wenn sie dann noch einen großen Account haben, vielleicht auch sogar noch eine Frau sind, da bringen sie relativ viel mit, was sie anfälliger dafür macht, Opfer eines Shitstorms zu werden.
Warum trifft das einen Menschen dann so? Also welche Psychologie hängt dahinter? Weil ich könnte mir auch sagen, ja, irgendwer meint irgendwas, egal.
Das ist der Schritt, den man dann tun muss. Dem vorgelagert ist aber, darüber habe ich für mein Buch mit einer Psychologin gesprochen, wir öffnen das Handy, wir schauen in unsere Mentions, nennt man das ja, also das, was gerade für uns persönlich aufgelaufen ist. Und wir sehen Hass, Hass, Hass. Und in dem Moment ist es für uns, als würde uns jemand tatsächlich physisch verletzen. Das trifft das Schmerzzentrum. Es wirkt in der ersten Sekunde, auch in den ersten Minuten so auf uns, als wären wir wirklich in einer realen Situation und wir wären völlig alleine, umzingelt von einer Horde Menschen, die uns wirklich was will. Und zwar, wenn man sich das mal in der realen Welt, wenn man das übertragen will, mit hassverzerrten Gesichtern steht uns eine Meute gegenüber, die uns bedroht, die aus ihrem Hass keinen Hehl macht. Und das ist eben das, was bei uns dann passiert. Wir fühlen uns bedroht, wir fühlen uns verletzt, es setzt einen Fluchtreflex ein. Und das hat einen großen Vorteil. Wenn man das einmal durch hat, kann man das immer besser. Wie gesagt, ich bin ein bisschen Shitstorm erfahren. Das Beste, was man in dem Moment macht, ist das Telefon weglegen. Oder sich vom Rechner lösen, raus aus der Situation, raus auf die Straße. Man wird sehen, niemand lauert da auf einen und wartet darauf, dem Hass wirklich auch einen Kanal zu ermöglichen.
Wobei es natürlich dann auch solche Gegenbeispiele gibt, wie bei der Corona-Impfärztin in Österreich, Frau Kellermeier, die diesen Hass im Netz gespürt hat und der dann tatsächlich auch im realen Leben angekommen ist. Sie hatte dann wirklich die Notwendigkeit oder hatte das Gefühl, gab ja wohl auch offensichtlich den Versuch von Angriffen, sich wirklich auch physisch schützen zu müssen.
So ist es, zumal sie ja auch von den Behörden überhaupt nicht beschützt wurde, sondern das ist ein Skandal, dass ja die Polizei quasi noch gesagt hat, die will sich in den Vordergrund drängen, dann soll sie doch einfach leise sein, was eine absolute Täter-Opfer-Umkehr ist und wirklich blamabel für die österreichischen Behörden. Man muss dazu sagen, Lisa Maria Kellermeier hat sich das Leben genommen. Da wird es eine Disposition gegeben haben. Aber ja, dieser Hass im Netz wird seinen Teil dazu beigetragen haben. Sie, und Sie haben es eben schon erwähnt, Walter Lübcke, der hessische Regierungspräsident, der 2019 von einem Neonazi inzwischen verurteilt erschossen worden ist, sind die Gründe, warum ich davor warne, das Phänomen Hass im Netz auf die leichte Schulter zu nehmen. Es reicht ja einer, der sich bemüßigt fühlt, aus dem, was er da liest, wirklich sich hervorzuheben, sich hervorzutun und von dieser Masse, die ihn bisher vielleicht nur gefeiert hat für schriftliche Statements, sich quasi an die Spitze der Bewegung zu setzen und den großen Moment seines Lebens quasi zu erleben und im Falle wie von Walter Lübcke dann eben jemanden zu erschießen.
Ja. Sie hören 12:22 heute mit der Journalistin und Autorin Nicole Diekmann zum Thema Tötet Hass im Netz. Schauen wir nochmal drauf. Die sozialen Netzwerke, die sozialen Medien funktionieren mit Emotionalität, haben Sie auch geschrieben in Ihrem Buch, und besonders mit negativer Emotionalität. Was haben die Netzwerke davon?
Das ist das Gemeine. Die sozialen Netzwerke bzw. die Leute dahinter, die haben relativ schnell begriffen, was die Leute auf unseren Seiten hält. Das sind Gefühle. Das kennen wir von uns auch. Natürlich sind wir in Diskussionen, in Themen immer eher involviert, wenn es um Gefühle geht. So. Und Menschen engagieren sich mehr, wenn es um negative Gefühle geht. Das kommt noch hinzu. Und ich als Plattformbetreiber möchte vor allem eins, ich möchte Geld verdienen. Womit verdiene ich Geld? Mit den Daten der Menschen, die auf meinen Seiten bleiben. Diese Daten kann ich nämlich verkaufen an werbetreibende Firmen, an Unternehmen, die so maßgeschneidert Werbung machen können, weil die uns User immer besser kennen aufgrund unserer Daten, wie noch nie zuvor in der Geschichte. Für die ist das ein Riesengeschenk, und damit ist das eben für Facebook bzw. die Facebook-Mutter Meta und andere auch ein Riesengeschenk. Was mache ich also, wenn ich die Leute möglichst lange auf meiner Seite behalten möchte? Ich biete denen Inhalte bzw. ich unterstütze die Inhalte, die eben möglichst Emotionen, negative Emotionen hervorrufen, denn dann passiert am allermeisten, die Leute bleiben da und hinterlassen, ohne es zu merken, immer mehr, was Rückschlüsse auf ihr Kaufverhalten eben auch zulässt.
Trotzdem könnte man natürlich von Facebook-Seite aus sagen, na, so sehen wir das nicht. Wir wollen sicherlich auch Geld verdienen, aber eigentlich sind unsere sozialen Netzwerke doch auch positiv. Da gibt es das Beispiel des arabischen Frühlings. Da gibt es auch noch mal andere Beispiele, wo Mark Zuckerberg, das haben Sie, glaube ich, auch in Ihrem Buch zitiert, sagt, also eigentlich wollte er die Unmacht der sonst Machtlosen stärken. Also diesen Aspekt kann man zumindest auch sehen, oder?
Den kann man auch sehen. Und Sie haben es gerade gesagt, arabischer Frühling, das war ja die Hochzeit der sozialen Netzwerke, vor allem Facebook. Mark Zuckerberg war die Lichtgestalt dieser Zeit. Dem wurden Preise verliehen. Das Time Magazine kürte den zur Person des Jahres. Das war dann aber, bevor auch ein großer Teil derjenigen, die nichts Gutes im Schilde führen, erkannt haben, was man mit Facebook, auf Facebook so alles veranstalten kann. Und es gibt da jetzt zwei Theorien. Entweder hat man es bei Facebook lange einfach nicht verstanden, aus einer jugendlichen Naivität heraus. Zuckerberg war noch ein Teenie, der war 19, als der zusammen mit Freunden Facebook entwickelt hat. Oder aber, das ist Theorie 2, man wollte es nicht sehen, aus finanziellen Gründen heraus. Was man sagen kann ist, man hat dieses Problem bei Facebook und auch bei anderen sehr, sehr lange geleugnet. Man hat es in Kauf genommen, dass sich die Kassen füllen. Ein gutes Beispiel dafür ist, Holocaustleugnung war bis vor wenigen Jahren erlaubt bei Facebook. Es gab Erhebungen weltweit, wie sehr auch Facebook daran teilhat, dass weltweit der Antisemitismus wächst. Zuckerberg hat immer wieder, der übrigens selbst Jude ist, darauf hingewiesen, dass Redefreiheit für ihn über allem steht und deswegen er leider, wie er sagte, auch Holocaustleugnung akzeptieren müsse auf seinen Seiten.
Ist irgendwann, ja, heute nicht mehr so.
Genau. Heute ist es nicht mehr so, richtig. Das ist also eine gute Entwicklung, die aber auch sehr spät kam und aber auch zeigt, wie mächtig diese Plattformen sind. Also wenn ein Mark Zuckerberg morgens aufsteht und sich denkt, vielleicht ist es doch eine schlechte Idee mit der Holocaustleugnung, zack, dann ändert es sich. Aber vorher war es jahrelang möglich und wir sehen ja, was auf den Seiten immer noch los ist, was da tobt.
Und was sich zum Teil auch verstärkt, das ist auch eine Theorie oder eine Frage, ist es eine Verstärkung, die dann ins reale Leben überschwappt, oder sind es sogar Auslöser? Das, was im Netz passiert, dann Auslöser für Dinge, die in der Realität stattfinden?
Naja, bei Walter Lübcke haben wir es ja gesehen. Das war also relativ kurz, die Kausalkette zwischen dem, was im Netz getobt hat und dem, was ihm dann angetan wurde. Vor gar nicht langer Zeit wurde der Täter von Ida Oberstein verurteilt, der einen jungen Mitarbeiter an der Tankstelle erschossen hat, weil der ihn darauf hingewiesen hatte, dass er eine Maske tragen muss. Auch da gibt es einen Zusammenhang mit einer Radikalisierung im Netz. Also man kann natürlich nicht sagen, alle, die jetzt im Netz unterwegs sind, auch nicht alle, die da Hass und Hetze verbreiten, werden irgendwann zum Mörder. Aber natürlich gibt es einen Zusammenhang. Ich als Mensch kann mich ja nicht zweiteilen in meine digitale Persönlichkeit und in meine analoge Persönlichkeit. Das ist schlicht und einfach nicht möglich. Was ich da mitbekomme, ob ich da passiv konsumiere oder ob ich auch aktiv tatsächlich mitmische, das bin ja immer ich.
Und deswegen direkt angelehnt die Frage, heißt das eigentlich, man muss sich zurückziehen, um sich selbst zu schützen und vielleicht auch im Zweifel dann die Gesellschaft?
Ich glaube, dass es Phasen gibt, in denen man sich selber zurückziehen sollte, wenn man merkt, es schlägt einem wirklich aufs Gemüt. Es hilft ja keinem, wenn wir jetzt alle völlig angefressen und wirklich bis auf die Knochen gereizt durch die Gegend laufen. Ich glaube aber generell, ganz prinzipiell, ist es das falsche Signal, sich zurückzuziehen. Es klingt erstmal ganz einfach zu sagen, okay, dann gehen wir da raus. Wir, die an einem zivilisierten, demokratischen, freundlichen Diskurs interessiert sind, wir sehen, das Projekt scheitert gerade, also ziehen wir uns zurück, dann sollen die da mal machen. Das ist, finde ich, aus zweierlei Gründen relativ riskant. Der erste ist, dann radikalisieren die sich da gegenseitig, wenn da überhaupt kein Korrektiv mehr vorhanden ist. Und das zweite ist, was ist das für ein Signal? Das Signal bedeutet ja, okay, ihr habt gewonnen.
Trotzdem die Frage, was macht das für einen Unterschied, wenn dann drei Leute schreiben, finden wir nicht, was du da schreibst, das ist Hass und Hetze.
Ja, wir sollten zwei Dinge nicht vergessen. Wir reden hier die ganze Zeit über die, die am lautesten sind. Das sind aber nicht die meisten, die sind nicht in der Mehrzahl, sondern das sind die anderen. Aber wir sprechen natürlich über die extremen Auswüchse dessen, was dann da passieren kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Druck muss nicht auf diejenigen gemacht werden, die sich so benehmen, sondern den Druck müssen wir machen auf die Plattformbetreiber und auf die Strafverfolgungsbehörden. Das heißt auch auf die Politik, dass Geld investiert wird, dass geschult wird, dass ausgebildet wird und dass anerkannt wird, dass das ein sehr, sehr wichtiges Problem ist, das man lösen muss.
Sie hören 12:22 heute mit der Journalistin Nicole Diekmann zum Thema Tötet Hass im Netz. Jetzt gibt es Berichte von Betroffenen von Hass und Hetze im Netz, die sagen, dass die Polizei ihnen durchaus geraten habe, sich einfach bei Twitter abzumelden. Also gibt es offensichtlich doch von Seiten der Strafverfolgungsbehörden solche Hinweise?
Die Strafverfolgungsbehörden stehen noch relativ am Anfang, das muss man leider so sagen, vor allem auf vielen Polizeiwachen, was das Phänomen Hass im Netz angeht. Das kann man denen nicht vorwerfen. Das sind teilweise wirklich völlig überlastete Leute, die da arbeiten, die mit vielen anderen Dingen auch zu tun haben und die natürlich auch von oben aus der Politik nicht gespiegelt kriegen, wie wichtig dieses Problem ist. Aber natürlich ist der Rat, sich aus Twitter zurückzuziehen, völliger Unsinn. Das bedeutet ja, man ist quasi auch selber schuld, man ist selber dafür verantwortlich, wenn man da Hass abkriegt. Und das kann es ja nun nicht sein.
Interessanterweise gibt es ja auch einige Politiker, die genau das gerade getan haben oder in letzter Zeit getan haben, sich bei Twitter oder anderen sozialen Medien abzumelden. Das ist ja dann auch ein Signal.
Absolut. Also Kevin Kühnert war jetzt, glaube ich, der Letzte, der das gemacht hat. Ich habe das überschrieben in meinem Blog mit, er macht den Habeck. Robert Habeck hat sich vor ein paar Jahren schon bei Twitter abgemeldet, nachdem er da Fehler gemacht hatte. Tatsächlich Sätze so umständlich formuliert, dass es so aussah, als würde er deutschen Bundesländern die demokratische Teilhabe quasi oder Grundlage absprechen. Warum Kevin Kühnert das gemacht hat, darum ranken sich ja mehrere Theorien. Er selber sagt, also Twitter verzerrt den Diskurs und man trifft womöglich falsche politische Entscheidungen, weil das Bild eben so verzerrt ist.
Das würden Sie aber doch wahrscheinlich zustimmen. Das Bild ist ja wahrscheinlich kein tatsächliches Abbild der Gesellschaft, oder?
Richtig, aber ich finde, wir können von einem Spitzenpolitiker auch noch aus der, ich würde sagen, er ist fast ein Digital Native, was sein Alter angeht. Von dem muss ich natürlich verlangen können, dass er in der Lage ist, das Big Picture zu sehen. Also dann einen Schritt zurückzutreten und zu wissen, Twitter ist ein Nischenmedium in Deutschland. Es hat eine große Bedeutung, weil einfach viele Leute, die man Multiplikatoren nennt, sich da tummeln, Politiker, Journalisten und so weiter. Aber er muss eben sehen, das ist hier nicht 1:1 übertragbar auf die reale Welt. Und natürlich gilt vor allem auch für Leute mit einer Vorbildfunktion, die der Generalsekretär einer demokratischen Partei, wie Kevin Kühnert das hat, auch der hat eben die Aufgabe zu signalisieren, wir überlassen das nicht dem Mob, wir lassen uns hier nicht einschüchtern. Und nochmal, es gilt keine Täter-Opfer-Umkehr, da muss man sehr aufpassen, aber ich erwarte auch von einem Generalsekretär, dass er ein bisschen einstecken kann.
Das ist sicherlich nochmal bei einem Politiker auch anders als jetzt bei einer Privatperson. Vielleicht können wir nochmal drauf schauen. Also was würde man einer Privatperson dann raten?
Weg vom Gerät. Das ist das Erste. Weg vom Gerät und dann Hilfe suchen. Wenn man merkt, man muss darüber sprechen, jemanden anrufen, Bekannte, Freundin, Familie, dass man erstmal sieht, man ist nicht alleine und im Zweifel haben diejenigen, mit denen man spricht, davon überhaupt noch nichts mitbekommen. Das heißt, das ordnet das Ganze eben in das ganze große Bild nochmal ein. Und dann gibt es immer mehr tatsächlich auch Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, wenn man merkt, das lässt einen nicht los. Ja, man schläft schlecht, man merkt, man ist wirklich unter Stress, man hat Angst, man ertappt sich dabei, wenn man morgens in die Bahn steigt, sich nochmal umzugucken. Also wirklich die Sorge, dass das überschwappt ins reale Leben. Da gibt es Organisationen, da gibt es auch Leute, Psychologen, also wirklich Profis, die sich des Problems dann auch annehmen können.
Und ab welchem Zeitpunkt hat man tatsächlich die Schwelle überschritten, dass man sich nur persönlich um sich kümmert oder auch das tatsächlich zur Anzeige bringt und nochmal einen anderen Schritt geht?
Zur Anzeige bringen würde ich es immer. Also ich würde es zumindest versuchen, denn auch Leute, die bei der Polizei arbeiten, auch Polizisten, werden ja irgendwann merken, wenn immer mehr Leute bei ihnen in der Wache stehen, beziehungsweise online auch versuchen, Anzeige zu erstatten, dass das kein Problem ist, das vielleicht mal einmal in 4 Wochen auftaucht, sondern dass das tatsächlich mittlerweile um sich greift. Und das setzt dann, hoffe ich, auch eben die Strafverfolgungsbehörden unter Druck, nochmal in die interne Revision zu gehen und sich zu überlegen, okay, was machen wir denn jetzt? Wie organisieren wir uns? Was fehlt uns eigentlich noch an Hintergrundwissen, auch operativ im Übrigen, ne? Weil die Wege, sich an Twitter oder Facebook zu wenden, sind relativ umständlich, aus guten Gründen, weil die das eben nicht wollen. Also wirklich für sich auch zu überlegen, wie gehen wir damit um, was bräuchten wir noch und das dann eben auch im Zweifel an die nächsthöhere Stelle weiterzugeben. Der Druck muss auf alle Beteiligten wachsen.
Was politisch, vielleicht auch gesetzlich noch passieren muss oder sollte Ihrer Meinung nach, gucken wir gleich nochmal an. Ich würde gerne nochmal einen anderen Schritt machen. Es gibt Beispiele für Kampagnen, wo soziale Medien tatsächlich auch genutzt wurden. Der Sturm aufs Kapitol beispielsweise oder der Sturm aufs Reichstagsgebäude. Die gesellschaftliche Auswirkung, wie wir sie in Myanmar gesehen haben, wo tatsächlich auch die Macht der sozialen Medien tatsächlich genutzt wurde, jetzt nicht nur, um Einzelne zu diffamieren.
Ja, das passiert jeden Tag. Also es gibt die Twitter-Trends. Wenn man Twitter öffnet, sieht man die auf der rechten Seite. Es wird pro Tag mindestens ein Minister, Ministerin Rücktritt gefordert. Es wird dazu aufgefordert, irgendjemanden zu ächten. Karl Lauterbach ist ein prominentes Beispiel, der steht seit Monaten unter Polizeischutz. Das hat er auch schon getan, bevor er Minister wurde. Der war vor allem durch seine Rolle in der Corona-Pandemie relativ schnell auch auf diesen Querdenker, sogenannten Querdenker-Demos ja zu sehen, als jemand, den man quasi als Ziel definiert hat. Das heißt, das ist an der Tagesordnung. Es gibt jetzt nicht die großen Kampagnen mehr, würde ich sagen, sondern das ist tatsächlich, es wird jeden Tag aufs Neue versucht, sowas zu starten. Klar, Myanmar, wenn ich das sagen darf, Myanmar ist ist in zweierlei Hinsicht ein anschauliches Beispiel. Da hat die Staatsmacht tatsächlich versucht und damit leider auch Erfolg gehabt, die Minderheit der Rohingyas, die muslimische Minderheit der Rohingyas ins offene Messer laufen zu lassen. Und auch da sieht man wieder, was für eine Macht Facebook hat, was für ein uneingeschränkter Alleinherrscher Mark Zuckerberg ist. Der hat sich einen Samstagmorgen eingeschaltet und hat angefangen einzugreifen, also technisch tatsächlich einzugreifen, dass gewisse Nachrichten keine Runde mehr machen konnten. Das, wie gesagt, es gibt Regime, die sehr schnell verstanden haben, wozu die sozialen Netzwerke dienen können und das sind oft keine guten Ziele.
Ein anderes Beispiel ist der Sturm aufs Kapitol. Auch da hat jetzt beispielsweise der frühere US-Präsident Trump im Grunde die sozialen Netzwerke für sich genutzt und seine Anhänger aufgestachelt oder beziehungsweise formiert überhaupt erstmal. Das heißt also im Grunde, wer nutzt diese Social Media Macht? Im Grunde jeder. Im Grunde kann das jeder tun.
Genau, Macht ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Macht kann man ja auch sehr gewinnbringend einsetzen. Ja, sonst bräuchten wir ja keine Regierungschefs auch in Demokratien. Trump ist das bedeutendste und prominenteste Beispiel dafür, wie jemand an der Spitze eines demokratischen Staates die sozialen Netzwerke missbrauchen kann. Es ist ja auch bezeichnend, dass man sich sowohl bei Twitter als auch ein bisschen später bei Facebook dazu entschieden hat, Trump zu verbannen. Eben Auslöser dafür war der Sturm aufs Kapitol. Dahinter daneben verblasst ein bisschen, was er die Jahre zuvor auch schon mit Twitter vor allen Dingen veranstaltet hat. Das war ja sein Lieblingsmedium. Das war eines Regierungschefs einer freien Nation nicht würdig.
Dann schauen wir auf die einzelnen Punkte. Sie haben eben schon gesagt, Mark Zuckerberg hat eingegriffen in einigen Punkten, hat das Netzwerk reagiert. Das heißt, das Netzwerk kann reagieren. Das ist ja vielleicht auch fast in Anführungszeichen eine positive Nachricht. Wie müsste es denn Ihrer Meinung nach reagieren?
Rigoros. Das Netzwerk müsste schlicht und einfach mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Ich höre von Staatsanwälten, dass sich da in den letzten Jahren tatsächlich was getan hat, im Gegensatz zu Twitter. Twitter reagiert so gut wie gar nicht auf Anfragen. Ich kann immer nur für Deutschland reden, ne? Von deutschen Staatsanwälten zum Beispiel. Bei Facebook, Instagram gehört ja dazu, WhatsApp im Übrigen auch, das darf man auch nie vergessen, wird das ein bisschen mehr, ist aber noch lange nicht da, wo es ist. Bei Facebook müsste man tatsächlich, das ist nicht einfach, für sich definieren, wo sind die Grenzen.
Man kann ja nicht jeden einzelnen Post durchgehen.
Naja, also man kann nicht jeden einzelnen Post durchgehen, aber man kann natürlich künstliche Intelligenz einsetzen und man kann vor allen Dingen, Technik irrt, das ist so, man kann Geld in Moderation stecken. Man kann Leute anstellen, die tatsächlich sich damit beschäftigen, die Seiten zu scannen.
Da sagen Sie, das ist das, was das Unternehmen tun müsste. Was muss denn von Seiten der Politik getan werden? Wir haben ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es geht um Hate Speech dagegen. Das hat ja die Politik nach eigener Aussage erkannt, dass man da irgendwie was tun muss. Was hilft unser momentanes Regelwerk?
Tja, wenig. Die Politik hat es zwar erkannt, aber die Politik hat es dann erkannt, als der Rest der Welt schon wusste, was da tobt. Es war viel, viel zu spät. Man hat das Problem komplett verschlafen. Lange, gefährliche Jahre, die uns allen jetzt vor die Füße fallen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist insofern ein Ausweis des politischen Scheiterns, als es 2017 ganz in Kraft getreten ist und 2019 auch wegen des Todes von Walter Lübcke, noch mal reformiert worden ist. Ein Gesetz, das Sie nach 2 Jahren schon wieder anfassen müssen. Das kann so exzellent nicht sein. Und das Problem ist, es gibt einen Tech-Journalisten aus den USA, der ein sehr informatives, ein sehr großes Werk über Facebook, über Mark Zuckerberg geschrieben hat. Und der schreibt an einer Stelle: Würde Mark Zuckerberg jetzt der Präsident eines Staates, wäre das für ihn ein Abstieg? Das wäre ein großer Machtverlust. Mittlerweile sind die Tech-Giganten so riesig, so monströs, dass es ein wahnsinniges Machtgefälle gibt. Ja, das heißt, als Nationalstaat, als Einzelstaat Deutschland kann Facebook, kann Twitter nichts mehr entgegensetzen. Das ist vorbei. Der Zug ist vor langer, langer Zeit sehr laut pfeifend abgefahren. Es muss supranationale Anstrengungen geben.
Also auf Seiten der UN oder Europa würde wahrscheinlich nicht reichen.
Ich glaube auch, dass Europa nicht reicht. Genau, UN ist ein Stichwort. Also es müsste quasi so ein Äquivalent zu den United Nations geben, dass sich tatsächlich mit den digitalen Phänomenen, zu denen ja Hass und Hetze eben auch gehören, beschäftigt, ja.
Sehen Sie denn, dass da was passiert? Also Sie haben gesagt, es gibt Verbesserungen in der Zusammenarbeit mit Facebook und Co. Aber gibt es auch Verbesserungen gesetzlicher Art? Sehen Sie, dass es da...
Ja, die EU hat ja was ausgearbeitet, das reicht aber, wir haben uns da drüber gebeugt, viele schlaue Menschen und auch ich, das wird nicht reichen und ich fürchte, man sieht es jetzt auch im Kleinen, was die Digitalisierung in Deutschland angeht, das rückt jetzt erstmal alles wieder an den Rand, weil so viele große andere Themen, Stichwort Rezession, Stichwort Energiekrise, Stichwort Krieg gegen die Ukraine, den ganzen Platz einnehmen. Und was wir in den letzten Jahren ja gelernt haben, ist, eigentlich können wir immer nur eine Krise. Dass die Digitalisierung sich zu einer veritablen Krise auch ausgewachsen hat, weil sie halt jahrzehntelang nicht angefasst worden ist, das fällt jetzt irgendwie hinten rüber, weil da wahrscheinlich der Geist vorherrscht, naja, also haben wir ja noch nie richtig gemacht und irgendwie kommen wir so ja auch durch. Also ich fürchte, auch da wird nicht viel passieren in den kommenden Jahren.
Und das, obwohl die Politik eigentlich jedenfalls nach Aussage vieler das Problem erkannt hat.
Naja, natürlich hat die Politik das Problem erkannt, denn Politiker und Politikerinnen sind ja nicht selten auch Ziel des Hasses. Also setzen Sie sich mal einen Sonntagabend, wenn Anne Will zum Beispiel läuft oder Maybrit Illner unter der Woche, setzen Sie sich mal vor den Fernseher und nehmen Sie mal ein Endgerät in die Hand und öffnen Twitter, was da los ist. Egal wer da sitzt, von welcher politischen Seite auch immer, er oder sie wird dort massiv beschimpft. Und was in den Büros aufläuft, was in den Direct Messages aufläuft, falls sie überhaupt geöffnet sind, aber die Digitalkompetenz mancher Politikerinnen und Politiker ist auch noch nicht so richtig fortgeschritten, das will ich mir gar nicht ausmalen. Also ja, man weiß, dass es das Problem gibt, aber es passiert nichts.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass die Politik, gesetzlich müsste was passieren, die Unternehmen selbst müssten auch handeln. Aber was genau sozusagen sollte passieren? Dahinter steht die Frage, wer definiert denn die Regeln, was genau gemacht wird? Und wer vor allem für die Durchsetzung der Regeln dann zuständig ist?
Naja, genau dafür wäre eine supranationale Institution völlig notwendig, also nicht nur gut, sondern nötig. Natürlich haben wir es mit unterschiedlichen Staaten zu tun, wir haben es mit unterschiedlichen Kontinenten zu tun, wir haben es mit unterschiedlichen politischen Systemen zu tun und wir haben es mit unterschiedlichen Strafsystemen zu tun. Ich habe es eben schon mal gesagt, Holocaustleugnung ist bei uns zu Lande verboten. Wir müssen nicht mal bis in die USA gucken. Es gibt auch in Europa genug Staaten, in denen ist es zulässig. Das heißt, man muss sich zusammensetzen. Man muss sich einmal als Politik zusammensetzen und die Plattformen mit an den Tisch nehmen und für sich überlegen, was wollen wir? Wollen wir einen Unterschied machen zwischen strafrechtlich relevant, zwischen nationalstaatlich strafrechtlich relevant, international strafrechtlich relevant? Das sind alles Fragen, die muss man sich stellen. Das über allem steht, man muss Fragen endlich stellen, die man sich vorher noch nie stellen musste. Es gibt Fragen, die sind erst aufgekommen durch die sozialen Netzwerke. Die haben sich vorher nicht gestellt, die haben wir uns vorher nicht gestellt, die hat sich die Politik vorher nicht gestellt. Die und denen muss sie sich stellen und die muss sie auch endlich beantworten.
Auch die Frage, was wollen wir als Gesellschaft sozusagen annehmen, was wollen wir an Verrohung zulassen und vor allem, wie wollen wir gegensteuern. Schauen wir mal noch auf den Punkt, wir haben gesagt, was sonst passieren könnte, müsste, sollte Ihrer Meinung nach. Was kann denn vielleicht auch, ich sag mal, Medienkompetenz tun? Denn dann, wenn wir jetzt warten, bis sich irgendwann was tut, müssen wir unter Umständen lange warten. Also die Frage, wie bereitet man auch kommende Generationen vielleicht besser vor auf das, was soziale Medien eigentlich sind?
Ja, total wichtige Frage, total wichtiges Thema. Es muss in die Schulen, vorher muss es aber einmal an die Unis, denn an den Schulen, wer steht da vor unseren Kindern? Das sind die Lehrerinnen und Lehrer. Die müssen geschult werden. Das ist immer noch eine riesige Lücke im Lehrplan, beziehungsweise eben in der Ausbildung an der Universität. Und dann muss das in die Schulen. Es gibt jetzt, soweit ich den Überblick habe, ein Bundesland, es müsste Hessen sein, das Medienkompetenz tatsächlich an den Schulen jetzt etabliert. Das ist ein super wichtiger Schritt und der muss ganz schnell auch in den anderen Bundesländern getan werden. Das ist ein guter Anfang.
Und dann hat man hoffentlich die Möglichkeit, dass man Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet hat, die dann Kindern beibringen, wie sie damit umgehen sollen. Nur unter Umständen ist es dann schon wieder veraltet, ne?
Ja, ich glaube, wenn man einmal so das Grundprinzip, nach dem soziale Netzwerke funktionieren, verstanden hat und selber, das ist eine Grundvoraussetzung, die selber auch benutzt. Man muss sich nicht tummeln, aber man muss sie kennen. Das gilt im Übrigen auch für Eltern. Ich kann nichts erklären, was ich nicht kenne. Ich kann mein Kind nicht vor etwas beschützen, beziehungsweise mein Kind angeleitet durch etwas hindurch navigieren, mit etwas vertraut machen, womit mein Kind immer in Zukunft konfrontiert sein wird. Wegsehen, sagen, machen wir nicht, ist keine Option. Die gehen ja nicht mehr weg, die sozialen Netzwerke. Das gilt also für Erziehungsberechtigte und das gilt für Lehrende. Man muss es kennen, man muss sich ständig damit auseinandersetzen, aber es ist kein Hexenwerk.
Jetzt sind Sie nicht nur Autorin, sondern genau wie ich Journalistin. Wir arbeiten beide auch beim ZDF. Wie muss der Journalismus mit den sozialen Medien umgehen?
Rational. Der Journalismus muss in der Lage sein, wir müssen in der Lage sein, zu sehen, wie ist das große Bild? Ist es tatsächlich gerade ein Shitstorm, mit dem wir es da zu tun haben? Oder aber, auch das gibt es, behauptet eine Person, einem Shitstorm ausgeliefert zu sein, weil sie versucht, eine Agenda für sich irgendwie zu drehen? Es gibt ein gutes Beispiel. Julia Klöckner war Landwirtschaftsministerin und hat ein Video zusammen mit dem Chef von Nestlé Deutschland über sämtliche sozialen Netzwerke ihres Ministeriums gepostet, das sehr viel Kritik hervorgerufen hat, nämlich die Frage, wie dicht ist eine Bundesministerin an der Industrie ran? Vertritt sie ihre eigenen Interessen, vertritt sie die Interessen der Industrie oder vertritt sie die Interessen der Wählerinnen und Wähler beziehungsweise der Bürgerinnen und Bürger? Und Julia Klöckner ist total firm mit sozialen Netzwerken und hat dann einen, muss man sagen, schlauen Move gemacht, nämlich gesagt, das sind alles Hater. Das ist ein Shitstorm und so war das nicht. Das war tatsächlich so, dass es harte Kritik gab, aber es war auch sachliche Kritik.
Also die Unterscheidung ganz klar zwischen...
Ganz genau. Das müssen wir hinkriegen. Also wir müssen in der Lage sein, im Zweifel auch datenbasiert, das geht immer noch zu sehr unter, finde ich, datenbasiert zu analysieren. Erstens, ist es überhaupt ein Thema? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ganz viel, was in den sozialen Netzwerken problematisiert wird und ganz eifrig diskutiert wird, alle Menschen dort aufregt, spielt in der analogen Welt keine Rolle. So. Und das muss man auch nicht jedes Mal hervorholen. Man muss wirklich aufpassen, ob man ein Thema aufgreift oder ob man etwas zu einem Thema macht, ob man sich vor einen Karren spannen lässt. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist dann auch tatsächlich die Dimensionen zu erahnen und auch die Urheber. Also ist es tatsächlich ein Anliegen? Ist es ein orchestrierter Shitstorm? Und mache ich mich jetzt, ohne es zu merken, zum Sprechrohr einer unlauteren Bewegung?
Vielen Dank, Nicole Diekmann.
Ich bedanke mich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.